Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 69. Wir sind immer noch bei den Übergängen, also im Modul Arbeitsfelder und Methoden der sozialen Arbeit, in der biografischen Lebensbewältigung als theoretisches Konzept und Pädagogik der Übergänge. Und wir hatten bereits die Kindheit, wir hatten die Jugend und sind jetzt im Erwachsenenalter angekommen. Ja, wo geht die Reise heute lang? Wir haben zuerst die Abgrenzung zur Lebensphase Jugend, also was ist jetzt eigentlich der große Unterschied, wo ist der Bruch sozusagen? Dann haben wir zweitens Emerging Adulthood, das hatte ich ganz kurz in der letzten Folge schon mal angerissen, aber hier werden wir uns jetzt damit beschäftigen, was das eigentlich ist. Dann drittens wieder die klassische Perspektive von Erikson, das kennen wir ja nun schon. Und viertens geht es dann um neue sozialisatorische Qualitäten. Ja, was das bedeutet, werden wir dann sehen. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ziemlich großer Punkt. Ah, und wir haben noch einen Punkt. Und zwar den Rückzug in Reservate. Das ist nochmal relativ kurz am Ende. Genau, das wird so, das ist unser Reiseplan für heute sozusagen. Und da will ich ohne lange Umschweife auch direkt beginnen. Also, wie grenzen wir jetzt die Lebensphase Jugend zum Erwachsenenalter ab? Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt oder beziehungsweise euch noch erinnert. Und da ging es um das Modell von Quenzel und Hurlmann. Und da gab es diese, so diese Qualitäten und diese Rollen, die man übernehmen sollte, um dann in das Erwachsenenalter überzugehen. Das hatte ich da schon ziemlich kritisch auch beleuchtet und deswegen fasse ich das jetzt hier auch ein bisschen kürzer, weil das ist quasi wieder genau dasselbe. Wir haben einmal diese psychobiologische Entwicklung und die Übernahme soziokultureller Mitgliedschaftsrollen. Und da haben wir jeweils vier Punkte. Und in der psychobiologischen Entwicklung ist der erste Punkt die Entwicklung intellektueller und sozialer Kompetenzen und Übernahme selbstverantwortlicher und existenzsichernder Tätigkeiten. Also es geht um die Selbstverantwortung und um die Existenzsicherung. Zweitens die Ablösung von den Eltern und Aufbau einer festen Partnerschaft bzw. auch Familiengründung. Also die Partnerschaft und die Ablösung sind hier im Fokus. Dann haben wir drittens die selbstständige Verhaltenssteuerung im Kontakt- und Freizeitsektor. Und viertens ein stabiles Werte- und Normensystem als Grundlage von verantwortlichem Handeln. Ja, genau, wie gesagt, kritisch beleuchtet hatte ich schon in der letzten Folge, deswegen würde ich das jetzt einfach mal nur nennen, wie das hier in der Theorie so ist. Und dann kommen wir jetzt zu den Mitgliedschaftsrollen, die übernommen werden. Das ist erstens, also quasi wieder vergleichbar mit erstens bis viertens aus der psychobiologischen Entwicklung und was das jetzt quasi in der gesellschaftlichen bzw. in der soziokulturellen Ebene bedeutet, ist jetzt quasi hier aufgelistet. Das ist dann erstens das ökonomisch selbstständige Handeln, also die Berufsrolle. Zweitens der verantwortliche Teil einer Partnerschaft bzw. Familie zu sein, also die Partnerinnen- oder Elternrolle. Drittens die selbstbestimmte Teilhabe an Wirtschaft, Freizeit und Medien, also die KonsumentInnenrolle. Und viertens, die eigene Wertorientierung erlangen und einbringen, also die Rolle als politische oder politischer BürgerIn. Ja, was ja bleibt mir dazu sagen? Also es ist wieder genau dasselbe. Ne? Wir sollen irgendwie arbeiten gehen, wir sollen Familie und Kinder haben, wir sollen konsumieren und wir sollen uns auch einbringen in die Gesellschaft. Und dann sind wir offensichtlich erwachsen, ja, genau. Also was macht euch alle euer eigenes Bild davon. Ich finde es nach wie vor relativ unbrauchbar tatsächlich und ja, sehr, sehr, sehr kapitalistisch angehaucht. Es gibt aber noch weitere Abgrenzungen und zwar ganz konkret, was die Bewältigung angeht. Also in der Jugend können so Bewältigungskonflikte jugendkulturell überspielt werden, ne? Also es wird ganz viel getan. Zum Beispiel gibt es dieses sogenannte abweichende Verhalten, der Abspaltungsdruck nach Böhnisch oder auch einfach, ja, so dieses Coolsein beispielsweise und damit halt zu so tun, als gäbe es keine Probleme, So würde ich das zumindest verstehen, dass das da alles drunter fällt. Das ist so dieses Überspielen von Bewältigungskonflikten. Und andererseits gibt es ganz viele Unterstützungsmechanismen. Klar, in wie gut die immer greifen und angenommen werden können, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber es gibt sie und das sind zum Beispiel Familie, Schule und die Jugendhilfe. Und davon können Jugendliche in ihren Bewältigungen begleitet werden. Im Erwachsenenalter sieht das ganz anders aus. Denn da haben wir eine größere biografische Bewusstheit. Also, wir können mehr auf unser Gewordensein blicken und auch verstehen, warum es zu gewissen Konflikten oder Bewältigungskonflikten überhaupt erst kommt und wo die herkommen und was unser Anteil daran ist. Und dadurch entsteht diese selbstständigere Erfahrung von den Bewältigungskonflikten. Also, ich erfahre die wirklich als Konflikte, nehme die auch als solche an, ja, entweder als Herausforderung oder als Probleme. Na, da hatten wir das Stressmodell von Lazarus, das kann man da, glaube ich, ganz gut anwenden. Ja, und es ist halt nicht mehr so dieses auf Unterstützung verlassen. Dann haben wir auch in der Jugend diese Unbefangenheit gegenüber der Vergangenheit. Das hatte ich gerade schon ein bisschen mit angerissen, quasi in der Biografie. Diese biografische Bewusstheit, die ist noch nicht da. Also was in der Vergangenheit war, das ist halt vergangen und hat dann nichts mehr mit einem zu tun und man will das eigentlich eher schnell verlassen und sich zu etwas Neuem entwickeln. Und im Erwachsenenalter geht es eher darum, dass diese vergangenen Lebensphasen in das gegenwärtige und zukünftige Selbstbild eingearbeitet werden müssen. Genau, damit halt dieses Leben auch komplett als Biografie irgendwie angenommen werden kann und auch irgendwo Sinn macht. Ja, das sind nochmal zwei so große Unterschiede. Ja, man könnte sagen, im Bewusstsein. Das jetzt erstmal so zur Abgrenzung. Also vielleicht nochmal, na, wir haben dieses, wie ich es bezeichne, dieses sehr kapitalistische System mit den Rollen. Wir haben die selbstständige Erfahrung von Konflikten und wir haben diese Übernahme der vergangenen Lebensphasen in das Selbstbild. Also diese biografische Bewusstheit. Genau, und dann kommen wir jetzt zum Emerging Adulthood, was uns nämlich gleich aufzeigen wird, dass das gar nicht so einfach ist und schon gar nicht so gut zu trennen ist. Wir haben erstmal einen Ausgangspunkt. Das bedeutet, der Übergang von Jugend zum Erwachsenenalter ist in den letzten Jahrzehnten einer starken Veränderung unterlegen. Was bedeutet das? Was ist das für eine Veränderung? Die Phase, in der sich das Individuum häufig nicht entscheiden kann, ob es sich selbst noch als jugendlich sieht oder bereits den Status eines Erwachsenen für sich beanspruchen möchte, hat sich deutlich verlängert. Ich glaube, viele von uns können das ganz gut nachempfinden. Und wir hatten auch, ja, doch im Seminar war es, glaube ich, hatten wir so eine Umfrage gemacht, wer von uns sich wirklich als erwachsen sieht. Und das waren, glaube ich, von so 15, 16 Leuten bei uns waren das zwei, obwohl wir halt alle älter sind als 18 und teilweise auch über 30. Und da ja doch ein relativ geringer Anteil sich als wirklich erwachsen bezeichnen würde. Und das stützt diesen Ausgangspunkt auf jeden Fall schon mal. Die Grundannahmen sind, dass die Entwicklung der Identität bis zum Alter von 30 und darüber hinaus stattfindet. Dass nur eine Minderheit diese sogenannte reife Identität erwachsen erlangt. Und das beides hatte ich ja gerade schon dargestellt, dass das zum Beispiel in unserer Seminargruppe genau zugetroffen hat. Und bei einem Teil der Emerging Adults, also dieser ja, werdenden Erwachsenen sozusagen, ist ein erhöhtes Ausmaß an klinischen Störungen und Auffälligkeiten zu finden. Ja, das ist auch ziemlich interessant. Ich glaube, da sind wir gar nicht so tief drauf eingegangen. Also da wäre die Frage zu stellen, inwiefern hängt das jetzt wirklich mit diesen Phasen zusammen oder mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter? Da bin ich halt sehr unsicher, aber dass das halt so ist, dass man das zumindest beobachten kann, ist ja schon mal eine Information. Und genau, und dann könnte man sagen, also wenn ihr auch das Skript habt, seht ihr es jetzt. Wenn wir jetzt diese Erikson-Tabelle uns ansehen, also mit diesen verschiedenen Phasen, dann kann man sagen, so die Jugendphase und die frühe Erwachsenenphase, da hängt so das Emerging Adulthood wie so eine Wolke quasi drüber, so von 16 bis 30 plus sozusagen. Ja, es gibt Charakteristika dieses Emerging Adulthoods und zwar. Also Charakteristika, was macht das aus so? Ne? Wovon ist diese Phase begleitet? Das sind fünf Stück. Und das ist einmal die Exploration der eigenen Identität, die Identity Exploration. Also na klar, unsere Identitätssuche ist dann noch nicht abgeschlossen. Wir haben keine feste Identität. Das haben wir auch in der Jugendphase schon ziemlich gut rausgestellt, warum das heutzutage immer schwieriger wird, sich eine sichere Identität zu erarbeiten. Die Instabilität, also die Instability, dass halt alles einem ständigen Wandel unterworfen ist und diese Wandel immer schneller aufeinander folgen mit immer kürzeren Pausen beispielsweise. Oder auch andere Instabilitäten wie prekäre Arbeitsverhältnisse und dergleichen. Die Selbstfokussierung, self-focused, dass sich die Welt natürlich noch mehr, wie halt bei Jugendlichen, da ja diese Phase noch nicht so abgeschlossen ist, mehr um einen selbst dreht, weil die eigene Identitätssuche noch nicht abgeschlossen ist, die eigene Rolle vielleicht in der Welt noch nicht gefunden wurde oder auch eine irgendwie etablierte Sicht auf die Welt einfach noch nicht da ist. Und das ist natürlich, hängt man dann in so einer Selbstfokussierung, da das ja alles noch wichtig für einen ist. Dann haben wir viertens das Gefühl des Dazwischenseins. Und das macht für mich das Emerging Adulthood so richtig aus. Das Feeling in between. Also wir sind weder jugendlich, noch sind wir so richtig erwachsen. Und das kann ich sehr gut nachempfinden. Ich bin 31 Jahre alt, ich würde mich jetzt auch nicht als erwachsen bezeichnen, wobei ich das mit den Stufen ja sowieso kritisch sehe. Ja, und das ist wirklich so ein, also wenn man sich wirklich jetzt an die Theorie hält oder auch wie die Gesellschaft das möchte und auf einen blickt, ist es doch wirklich so ein Dazwischensein. Und fünftens ist es die Heterogenität der Lebensläufe, die Possibilities. Das bedeutet so viel wie, oder dass wir uns unsere Lebensläufe, natürlich immer je nachdem, wie, mit wie vielen Privilegien wir ausgestattet sind, sehr individuell ausrichten können und die damit eigentlich kaum vergleichbar sind. Das werden wir dann auch in den neuen, wie heißen sie, neue sozialisatorischen Qualitäten noch kennenlernen. Zum Beispiel diese massiv verschiedenen Familienwirklichkeiten, Identitätskonzepte, verschiedene Rahmenbedingungen von Arbeitsverhältnissen, von Existenzsicherungen. Und das ist alles so divers und so individuell, dass wir damit eine hohe Heterogenität der Lebensläufe haben. Und das sind alles die Charakteristika des Emerging Adulthood. Ja, also wie gesagt, diese Phase des Dazwischenseins, die beschreibt es für mich eigentlich am besten. Kommen wir zu Punkt 3. Wir sind jetzt wieder bei der klassischen Perspektive von Erikson, diesmal ein bisschen kürzer. Wir haben hier zwei Phasen, einmal das frühe Erwachsenenalter und einmal das Erwachsenenalter, einfach nur. Und wir haben ja immer diese Gegenüberstellung von zwei Ausgängen aus dieser Phase sozusagen, ein Zitat und eine Tugend. Beim frühen Erwachsenenalter ist es die Gegenüberstellung von Intimität und Isolierung. Und ja, das, ja genau, ich mache es mal weiter. Das Zitat dazu ist, wir sind, was wir lieben, und die Tugend dazu ist natürlich die Liebe. Da muss ich dran denken, im zweiten Semester sollten wir für die Prüfung in Entwicklungspsychologie ein Projekt entwerfen. Und ich habe ein Projekt für eine sogenannte Straßenschule entworfen, also wo junge Erwachsene ihren Schulabschluss nachholen können in einem sehr niedrigschwelligen Setting. Und da habe ich mich auch mit Erikson beschäftigt und geguckt, okay, was ist in dieser Phase wichtig? Und da ist mir aufgefallen, dass das ganz stark reduziert ist auf ja wirklich diese Intimität, Sexualität, Partnerschaft. Eigentlich ist bei Erikson da kaum was anderes zu finden. Und das würde ich doch ganz stark kritisieren, weil gerade unter der Betrachtung des Emerging Adulthoods ist das überhaupt nicht mehr zeitgemäß, ist meine Meinung. Auf der Grundlage einer relativ stabilen Identität wird eine intime Nähe zu anderen Menschen im Sinne von Freundschaft, Wettstreit, Gefolgschaft, Liebe und Inspiration möglich. Ja, also Gefolgschaft finde ich schon mal schwierig, auf jeden Fall so ganz generell als Wort. Ich weiß auch nicht, was Wettstreit immer mit allem zu tun haben soll. Ich finde, das ist auch so ein sehr, sehr, sehr schwieriges Bild von einer Beziehung auch einfach, dass sie über Wettstreit definiert werden kann. Ja, das ist alles, was ich so ein bisschen kritisch sehe. Aber also natürlich macht es auch Sinn, dass wenn man irgendwie auch eine sichere Beziehung und intime Beziehung zu FreundInnen und zu PartnerInnen aufbaut, dass man dann natürlich auch so eine emotionale Nähe erst entwickelt und die dann auch eher zu anderen Menschen aufbauen kann. Ja, natürlich macht das Sinn, aber das darauf zu reduzieren, finde ich halt, wie gesagt, schwierig. Wird der Entwicklungskonflikt nicht in diesem Sinne bewältigt, entsteht eine Neigung, andere Menschen und Einflüsse auf Distanz zu halten. Und das wäre dann eben die Isolierung, die der Intimität entgegensteht. Daran anschließend das Erwachsenenalter. Hier haben wir die Gegenüberstellung von Generativität und Selbstabsorption. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Das Zitat dazu ist: Ich bin, was ich bereit bin zu geben, und die Tugend ist die Fürsorge. Und für mich ist das ganz klar Fürsorge in zwei Richtungen. Einmal, also wenn man jetzt natürlich wieder von so einem idealtypischen Bild, wie Erikson das vielleicht im Kopf hatte, ausgeht, wir haben einmal die Fürsorge für unsere Kinder, also nach unten sozusagen, und nach oben sind ja jetzt auch unsere Eltern mittlerweile, oder wenn nicht, dann auch die Großeltern in einem Alter, wo sie unsere Fürsorge auch brauchen. Und somit sind wir quasi doppelt belastet, von oben und von unten, um diese Fürsorge zu leisten. Und genau, macht halt diese Generativität aus, dass ich halt mich selber einordne in dieser Generation. Wer braucht die Fürsorge? Wer gibt die Fürsorge? Und natürlich ist das nicht so einseitig zu betrachten, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Erlangen biografischer Eigenständigkeit durch Herstellung sogenannter eigener Produkte, insbesondere gemeinsamer Kinder, aber auch soziale und kultureller Zustände. Also, na, Kinder jetzt als Produkte zu bezeichnen, ist ganz schön weird, aber ich glaube, man weiß, was Erikson damit gemeint hat. Na, so Produkte, dass man halt etwas erschaffen hat. Na, und das sind zum Beispiel Kinder oder halt, wie gesagt, soziale und kulturelle Zustände. Besondere Bedeutung hat hierbei diese manchmal überhöhte oder, wie ich finde, oft überhöhte heile Familie, die es vor allen Dingen gilt, nach außen zu vertreten. Völlig egal, wie konfliktbeladen die Familie intern vielleicht ist oder auch oft ist. Diese heile Familie nach außen zu vertreten, macht ja auch was. Das ist ja auch so ein Status, so ein Familienstatus irgendwie, das zu tun. Und Streben nach Vereinbarung von biografischer Selbsterfüllung und sozialer Anerkennung der dazugehörigen Rolle ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also wir haben einmal diese biografische Selbsterfüllung, ja, hatten wir ja vorhin, dass ich mir über meine Biografie auch bewusst bin, die irgendwie in mein Bild komplett einbaue und mir dann denke, ja, das erfüllt mich, das ist ein guter Lebensweg, den ich hier eingeschlagen habe, auf dem ich mich befinde. Und die soziale Anerkennung ist natürlich dann wieder die andere Seite. Das ist ganz ähnlich wie bei der Identität eigentlich. So, dass andere auch sehen müssen, oh ja, das ist irgendwie eine Rolle, die diese Person übernommen hat, das ist ein Weg, die diese Person eingeschlagen hat, wo wir einmal als Gesellschaft sagen, ja, das ist wertvoll für die Gesellschaft, das ja, erkennen wir an, und auch ganz persönlich, ja, das ist eine gute persönliche Entwicklung, die diese Person da durchlebt. Und genau, das muss quasi gegeben sein, damit diese Vereinbarung mit sich selbst stattfinden kann. Ja, Selbstabsorption, bin ich jetzt ehrlicherweise nicht sicher, wie genau das gemeint ist. Ich kann es mir so ein bisschen erschließen. Also wenn wir auf der einen Seite die Generativität haben, dass ich mich quasi einordne in dieses Generationsverhältnis, sage ich mal, dann ist die Selbstabsorption wahrscheinlich, dass ich genau das nicht tue und das eher alles versuche, aus mir heraus zu bilden und zu erschaffen. Ja, so ganz grob. Vielleicht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt neue sozialisatorische Qualitäten. Also erstmal, was bedeutet das überhaupt? Na, das sind so die in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, so hinzugekommenen Qualitäten, die halt im Erwachsenenalter wirken. Ich glaube, wenn wir die durchgehen gleich, wird es deutlicher. Und genau, ich würde diese erste Qualität, die würde ich sehr ausführlich machen und die weiteren dann weniger ausführlich, weil uns dafür schlicht die Zeit fehlt. Und die erste Qualität, die erste neue sozialisatorische Qualität ist die Exklusion von sogenannten Überflüssigen. Natürlich in ganz großen Anführungszeichen gesetzt. Das bedeutet nicht, dass die Menschen überflüssig sind. Es ist auch vor allen Dingen aus so einem ökonomischen Gesellschaftsbild heraus gemeint. Und ja, ihr werdet das gleich merken. Also, das ist oder dem zugrunde liegt eine gesellschaftliche Spaltung nach einer Logik der Ausgrenzung. Also, Gesellschaft hat viele Ausgrenzungsmechanismen, die die Gesellschaft auch irgendwo stabil halten. Bei den Ausgeschlossenen ist so Verlust von Sinn für die Gesellschaft in der Gesellschaft. Also, es ist jetzt ein bisschen schwierig, aber Leute, die oder sich als ausgeschlossen empfinden, weil sie einfach nicht mehr mitgedacht werden von der Gesellschaft und auch gar nicht irgendwie groß erwünscht sind, dass sie partizipieren in der Gesellschaft, die haben natürlich einen ganz starken Sinnverlust, weil wofür dann dieses Ganze? Man kann sich ja dann sogar fragen, wofür dieses Leben überhaupt? Und das ist die Gesellschaft ja in der Gesellschaft. Also man ist ja trotzdem in der Gesellschaft. Man kann ja nichts dagegen tun und auch die Gesellschaft kann nicht wirklich was dagegen tun. Aber trotzdem ist so eine Ausgeschlossenheit da. Und die Manifestierung dieser neuen Ungleichheiten sehen wir dann in Armut, Arbeitslosigkeit oder Migration, um nur ein paar Beispiele zu benennen. Na, das sind so drei Bereiche, wo diese Ausgeschlossenheit, dieser Status als Überflüssige ganz schnell so als Stigmata quasi vergeben werden kann von den Mächtigeren und Privilegierteren. Die Interessen an der partiellen Inklusion der Exkludierten ist immer nur als zahlungskräftige VerbraucherInnen oder flexible NiedriglohnempfängerInnen im Sinne des Wirtschaftssystems gesehen. Also, wenn eine Inklusion stattfinden soll von Menschen, die diesen Status Überflüssige, sage ich mal, haben, dann ist es immer in so einem Wirtschaftssystem zu sehen. Also, wenn die wieder arbeiten und dann auch Steuern zahlen, dann sind sie irgendwie einigermaßen wichtig für die Gesellschaft. Und ja, wenn die sowieso nichts können, nichts tun, nicht arbeiten, dann sollen die auch in den Niedriglohnsektor gehen, weil da brauchen wir auch Arbeitskräfte, irgendwer muss das ja auch machen. Und dann kann man schon sagen, sind sie irgendwie wieder in der Gesellschaft angekommen, wobei sie dann natürlich auch wieder einen sehr niedrigen Status haben. Die Inklusionsbedürfnisse dieser Ausgeschlossenen, die finden überhaupt gar keine Beachtung, denn darum geht es in der Wirtschaft überhaupt nicht. Und das ist halt überhaupt das Problem. Das ist auch das, womit dann soziale Arbeit halt, oder wo soziale Arbeit ansetzt. Denn die setzt ja genau bei den Bedürfnissen dieser ausgeschlossenen Personen an. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das leisten, weil das halt niemand anders leistet. Es gibt keine andere Leistung, keine bedürfnisorientierte Leistung für Menschen, die von der Gesellschaft sozusagen aufgegeben wurden. Das ist unsere Aufgabe. Und nicht nur unsere Aufgabe, diese Symptome quasi zu bearbeiten, also diese Menschen aufzufangen, sondern gleichermaßen dafür zu sorgen, dass dieser überflüssigen Status irgendwann vielleicht gar nicht mehr existiert und dass dieser Ausschluss aus der Gesellschaft gar nicht, erst, selbst wenn er noch stattfindet, als nicht so schlimm empfunden wird, also nicht nur über das Empfinden, sondern dass es tatsächlich nicht eine so krasse Stigmatisierung ist und nicht ein so schlimmer Bruch im Lebenslauf. Dazu habe ich jetzt drei Zitate aus dem Schwarzbuch, was ich aktuell immer noch lese. Da bin ich, also das habe ich wirklich relativ parallel gelesen, dieses Kapitel, und da geht es auch sehr viel um diese Überflüssigen, die sogenannten Überflüssigen. Ich würde jetzt einfach mal diese drei Zitate nacheinander bringen. Das erste, also ich rede vom Schwarzbuch Soziale Arbeit von Mechthild Seite von 2012 in der zweiten Auflage. Seite 291. Es gibt in unserer Gesellschaft längst Praktiken, die gezielt und bewusst zur Ausgrenzung und Ghettoisierung bestimmter Bevölkerungsteile gedacht sind. Zum Beispiel alle Maßnahmen, um Obdachlose, Alkoholtrinkende oder aggressionsbereite Jugendliche aus den Innenstädten und von Plätzen zu vertreiben. Ja, das ist ein sehr, sehr starkes Zitat. Wir hatten auch letzte Woche im Seminar zu Methoden sozialer Arbeit darüber geredet, dass was eigentlich mittlerweile verboten ist, dass Menschen aus Städten zum Beispiel rausgebracht werden, aus Gegenden, wo sie nicht erwünscht sind, einfach rausgebracht werden, dass das auch immer noch stattfindet. Und das kann man sich so vorstellen, dass wenn beispielsweise irgendwie Wohnungslose nicht gewünscht sind in der Innenstadt, dann kann quasi die Polizei sie in ihren Wagen setzen und dann irgendwo weit rausfahren, sodass sie ziemlich viel oder ziemlich lange viele Stunden meist brauchen, um überhaupt erst wieder an irgendeine Anbindung an einem Bus oder Bahn oder so zu haben, um wieder in die Stadt zu kommen. Also das ist wirklich höchst menschenverachtendes Vorgehen. Es ist, wie gesagt, mittlerweile verboten, aber findet wohl immer noch statt. Nächstes Zitat, Seite 290. Der spätere Wirtschaftsminister Clement im Jahre 2003, also ist jetzt schon eine ganze Weile her, ne, klar, aber es macht es trotzdem deutlich, wie beispielsweise in der Wirtschaft gedacht wird oder was da auch so die Logiken sind. Also nochmal, der spätere Wirtschaftsminister Clement im Jahre 2003 äußerte sich folgendermaßen: Soziale Gerechtigkeit muss für uns heißen, eine Politik für jene zu machen, die etwas für die Zukunft unseres Landes tun. Um sie und nur um sie muss sich Politik kümmern. Das war in der Zeit gedruckt, am 17.12.2003. Das ist ein sehr, sehr krasses Zitat, finde ich, denn das macht nochmal klar, dass die Wirtschaft, oder wenn wir jetzt sagen, okay, er vertritt in dem Moment mal die Wirtschaft, dass diese fordert, dass nur Menschen, die quasi etwas für die Zukunft des Landes tun, wie es hier steht, also die arbeiten gehen, Steuern zahlen. Was hatten wir hier oben? Genau, die haben ihre Berufsrolle, die haben ihre Familienrolle, die sind KonsumentInnen im Kontakt- und Freizeitsektor und die haben ein Norm- und Wertesystem, was natürlich dem Etablierten nicht widerspricht, sondern genau das bedient. Und dann sind sie auch Gegenstand der Sozialpolitik, ansonsten nicht. Und das ist total krass, weil sich ja Sozialgerechtigkeit oder Sozialpolitik genau um die drehen muss, die dafür gar keine Möglichkeit haben. Also auch um die, natürlich, auch um die, die dann sich wieder integrieren wollen auf so eine Art und Weise in diesen vier Rollen, sage ich mal, aber natürlich auch alle anderen. Und ja, da passt der Begriff neosozial, finde ich, sehr gut. Denn hier wird das Soziale und soziale Gerechtigkeit und Sozialpolitik werden hier umdefiniert. Die kriegen hier eine ganz neue Bedeutung, die der ursprünglichen Bedeutung überhaupt nicht mehr entspricht. Drittes Zitat, Seite 288 folgende. Soziale Arbeit ist allzuständig. Sie kann nicht auf andere Zuständigkeiten verweisen. Sie ist sozusagen die letzte gesellschaftliche Instanz, wenn es darum geht, Menschen vor dem gesellschaftlichen und persönlichen Absturz zu bewahren. Sie war im Sozialstaat tatsächlich ein Netz, in dem diejenigen aufgefangen wurden, bei denen sonst nichts mehr ging. Heute aber hat dieses Netz große Löcher bekommen. Auch die soziale Arbeit gibt Menschen inzwischen auf, ist froh, wenn schwierige Jugendliche endlich volljährig werden und damit aus ihrem Zuständigkeitsbereich herausfallen oder wenn andere Hilfesysteme sich ihrer annehmen müssen, zum Beispiel Psychiatrie oder Strafvollzug. Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen und ich glaube, jetzt haben wir alle ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür, was mit diesen sogenannten Überflüssigen der Gesellschaft gemeint ist. Das war die erste neue sozialisatorische Qualität. Wie gesagt, die weiteren, die jetzt kommen, sind viel kürzer gefasst. Wie gesagt, aus Zeitgründen auch, aber jetzt zuvor wird uns erstmal die Moni noch ein Zitat aus dem Schwarzbuch bringen, und zwar ein vollständiges Beispiel, was ich finde, was das nochmal sehr, sehr gut verdeutlicht. Viel Spaß beim Zuhören.
Beispiel 31. Da können wir auch nichts mehr machen. Mike hat mit seinen nun 18 Jahren schon eine lange Jugendhilfekarriere hinter sich gebracht. Die Schwierigkeiten mit ihm fingen an, als er 8 Jahre alt war. Er wurde eines Tages von seiner Mutter ins Jugendamt gebracht, die ihn nicht mehr haben wollte. Er würde stehlen und sei nur noch frech und er würde seine kleine Schwester bedrohen, wenn er mit ihr alleine wäre. Damals kam Mike ins Heim, wo er für 2 Jahre blieb. Im Heim war er nicht sonderlich beliebt, weil er auch dort andere bedrohte und ständig die Schule schwänzte. Mit 10 Jahren geriet Mike an Drogen, was ihm einen Rauswurf aus seinem Heim einbrachte. Er musste erneut bei seiner Familie leben, die ihm aber die Hölle heiß machte und alles daran setzte, ihn wieder loszuwerden. Schließlich landete er in einem anderen Kinderheim, wo auch seine Drogensucht behandelt wurde. Dort blieb er für ganze 4 Jahre. Das war eigentlich die ruhigste Zeit in seinem Leben. Mit 15 Jahren wurde Mike bei einem Ladendiebstahl mit einem Kumpel erwischt. Ab da geriet er unter Stress. Ihm wurde für den Fall einer Wiederholung erneut ein Rauschmiss angedroht. Ein erneuter Diebstahl führte deshalb zu einem Heimwechsel. Mit 16 beendete Mike die Schule ohne Abschluss. Sein neues Heim bemühte sich, ihn in eine Berufsvorbereitungsmaßnahme zu integrieren, bei der er auch in heimähnlichen Strukturen Aufnahmen finden könnte. Mike brach diese Maßnahme selber ab. Er lebte für mehrere Monate auf der Straße. Als ihn die Polizei volltrunken aufgriff, wurde er in Obhut genommen und erneut in ein Heim eingewiesen. Hier konnte man mit ihm auch nicht viel anfangen. Als er wieder einmal einen Streit anfing und ein Mädchen leicht dabei verletzte, wurde er auf der Stelle in die Jugendpsychiatrie eingewiesen. Dort verbrachte Mike ein halbes Jahr. Er wurde entlassen mit der Auflage, dass er im Kontext seiner Heimerziehung einem Psychotherapeuten vorgestellt werden solle. Mike weigerte sich und drohte, das Heim anzuzünden, wenn sie ihn zwängen, wieder zu so einem Seelendompteur zu gehen. Das für ihn zuständige Jobcenter machte inzwischen Druck, weil Mike, wenn er demnächst 18 werden würde, nicht mehr über die Jugendhilfe finanziert würde und dann Hartz-IV-Empfänger werden müsse. Das Heim gab eine schlechte Prognose ab über seine Chancen, sich in einem Arbeitsverhältnis einzubringen. Mit 18 endete für Mike die Jugendhilfe. Eine weitere Förderung im Jahr im Rahmen der Jugendhilfe wäre nur möglich gewesen, wenn er sich in einer laufenden Maßnahme befunden hätte. Das hat er weder gewollt, noch war die Jugendhilfe sonderlich interessiert an einer solchen Perspektive. Er lebt nun in einer privaten, unbetreuten Wohngemeinschaft mit anderen ehemaligen Heimzöglingen. Er hat Probleme, mit dem Geld klarzukommen und hat ständig Streit mit seinen Mitbewohnern. Um seinen Lebensunterhalt von der AGE zu bekommen, muss Mike jetzt an Trainingskursen teilnehmen, die ihn langweilen. Nur die Arbeit mit dem Computer findet er einigermaßen brauchbar. Den Rest schenkt er sich, was ihm eine dreimonatige Sperre der Grundsicherung bringt. Mike fängt wieder an zu trinken. Sein Jobcenter schickt ihn zur Drogenberatung, was er aus Angst vor einer erneuten Sperre nicht verweigert. Und dort sitzt nun ein Mitarbeiter von einem riesigen Problemberg und einem Unglückshaufen von Mensch. Hat aber die Aufgabe, diesen Menschen trotz allem möglichst schnell auf irgendeine Weise wieder arbeitsfähig und vor allem arbeitswillig zu machen. Für Verständnis und Akzeptanz gibt es hier keinen Raum. Er macht also auch Druck und da dieser nicht greift, zuckt er die Schultern und verspielt vielleicht die letzte Chance für Mike, doch noch einen Weg aus seiner Lage herauszufinden. Mike hat genügend Kontakte, um diesem Spiel insofern ein Ende zu setzen, als er nun plant, in Zukunft zu versuchen, seinen Unterhalt wirklich selbst zu sichern, durch Kleinkriminalität und perspektivisch wohl als Insasse eines deutschen Gefängnisses.
Ja, ziemlich krasses Beispiel auf jeden Fall. Natürlich ist das Schwarzbuch voll von solchen Beispielen. Also nochmal ein Tipp, das auf jeden Fall zu lesen. Das ist ziemlich gut und weist auf ziemlich viele Probleme innerhalb der Profession hin. Genau, aber weiter zur nächsten sozialisatorischen Qualität. Die Erfahrung der Biografizität. Das bedeutet, dass die Lebenskontexte fortlaufend in die eigene Identität eingebaut und ausgelegt werden müssen. Das hatten wir vorhin auch schon, wo es darum ging, bei der Abgrenzung zum Jugendalter, ne, das muss irgendwie alles integriert werden. Und damit gibt es eine sogenannte doppelte Sozialisation. Wir haben einmal die berufliche und einmal die bi private Biografie. Und die müssen aufeinander abgestimmt werden. Und das ist halt immer stärker getrennt. Natürlich nicht bei allen Menschen, aber bei sehr vielen. Und das war vor ein paar Jahrzehnten einfach noch nicht so, denn man hat sich sehr stark über seine eigene berufliche Rolle definiert und identifiziert. Und je mehr das auseinandergeht, umso mehr ist natürlich die Notwendigkeit, dass das Berufliche und das Private so zusammen abgestimmt werden muss, dass es wieder Sinn macht zusammen und sich nicht entgegensteht. Denn sonst können natürlich auch schwere Krisen entstehen. Fällt mir auf die Schnelle ein Beispiel ein. Ja, wenn ich vielleicht ja gut, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber wenn ich persönlich mich politisch vielleicht auch für eine klimafreundliche Politik engagiere und in meinem Haushalt dafür vielleicht auch ganz viel irgendwie umgestaltet habe, um einen weniger starken CO2-Fußabdruck auf der Welt zu hinterlassen und das aber in meinem Job weniger berücksichtigt wird, weil da vielleicht sämtliche Energie aus Kohlekraftwerken stammt, die in meinem Job benötigt werden oder ja, da einfach vielleicht auf dem, ich könnte es mir vorstellen, bei Straßenbauarbeiten, dass da vielleicht Maschinen genutzt werden, die massiv viel Kraftstoffe verbrauchen aus fossilen Brennstoffen, dann kann da so eine Unstimmigkeit vielleicht auftreten. Das ist jetzt vielleicht noch keine so starke, aber nur als Beispiel mal. Das ja, würde ich darunter verstehen unter der doppelten Sozialisation. Also die Biografizität. Nächste Qualität ist die fortlaufende Integrationsproblematik. Das ist die, die Auflösung des normalen Arbeitsverhältnisses. Ja, dieses, okay, ich mache irgendwann eine Ausbildung, vielleicht sogar das, was meine Eltern gemacht haben, weil das ja nahe liegt und das mache ich dann bis an mein Lebensende, übernehme vielleicht irgendeinen Laden oder sonst was. Das ist heute nicht mehr so und das wissen wir alle, dass das heute nicht mehr so ist, das muss man nicht weiter erklären. Dadurch herrscht natürlich eine soziale Unsicherheit und die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Das ist ja an sich erstmal nichts Schlechtes. Aber wenn das als Druck auf einem lastet und immer wieder gefordert wird, dass man sich selbst neu erfindet, sich neu qualifiziert, sich höher qualifiziert, sich umschult und was sonst noch alles, dann ist das natürlich ziemlich extrem. Und dann ist immer die Frage, okay, man könnte sich auch selbstständig machen, was bedeutet das wieder alles? Dann sind es vielleicht auch Jobs, die gar nicht mehr gebraucht werden in der Gesellschaft, die einfach überholt sind. Ja, und dann ist es auch ganz schwierig mit meiner Identität schon mal. Und andererseits ist das wieder dieses Thema Entgrenzung, ne? Die Entgrenzung des Erwachsenenalters, weil auch hier die Grenzen irgendwie einfach nicht mehr sichtbar sind. Also es gibt nichts mehr, was einen aufhält in irgendeine Richtung. Das ist natürlich einerseits ein Freiheitsaspekt, aber andererseits wird einem ja durch diese neoliberale Logik das halt auch einem komplett selbst überlassen, was man damit macht. Nächste Qualität, die Subjektivierung der Arbeit. Also da haben wir die Arbeitsorganisation und die Regulierung der Arbeit in Eigenverantwortung. Das hatte ich gerade schon gesagt, ne, diese Neoliberalisierung. Befristete und biografisch instabile Arbeitsprozesse, sogenannte Projekte, sind gang und gäbe. Auch in unserer Profession ganz, ganz stark. In ganz vielen Arbeitsverhältnissen wissen wir am Ende des Jahres nicht, ob wir im nächsten Jahr weiter finanziert werden, beziehungsweise ob unser Projekt oder unsere Stelle im Projekt weiter finanziert wird. Somit ist soziale Arbeit auch ein Feld der prekären Arbeitsverhältnisse. Und damit haben wir eine biografische Unsicherheit der ArbeitnehmerInnen. Ist ja ganz klar. Na, wenn ich nicht weiß, wie lange ich diesen Job noch haben werde, dann ist das eine Unsicherheit. Nächste Qualität, vielfältige Familienwirklichkeiten. Davon habe ich vorhin schon mal gesprochen. Ne? Das sind diese massiven Wandlungstendenzen, der Bedeutungsverlust des bürgerlichen Familienmodells. Ja, Bedeutungsverlust ist, ja, wie kann man das sagen? Klar, es ist nicht mehr so das Einzige halt. Es ist nicht mehr das Nonplusultra. Die fortlaufenden Aushandlungs- und Verständigungsprozesse im Beziehungsalltag sind jetzt sehr fluide, anstatt dieser starren Geschlechter- bzw. Rollenvorgaben, die es noch vor ein paar Jahrzehnten viel, viel stärker gab. Und hatten wir auch schon öfter jetzt zum Thema, das gibt ja auch Sicherheit, auch wenn das ganz stark zu kritisieren ist. Und trotzdem haben wir weiterhin die Belastung von Frauen mit der Schlüsselfrage nach der Work-Life-Balance. Ne? Das bedeutet ja nicht, bloß weil wir irgendwie die Geschlechterrollen hinterfragen, dass Frauen nicht trotzdem irgendwie an den Haushalten, an die Kindererziehung gebunden werden und das natürlich erwartet wird und dann vielleicht noch gleichzeitig arbeiten sollen. Und dann ist dieses Thema Work-Life-Balance bei Frauen sehr viel schlimmeres Thema als bei Männern. Und die milieuspezifische Auflösung männlicher Selbstverständlichkeiten. Ja, das ist auch dieses Männlichkeitsbild weicht sich langsam auf. Es ist nicht mehr klar, dass der Mann der Ernährer der Familie ist, dass er die Entscheidungsgewalt hat und lauter so Dinge, dass er das Haus baut und so. Das ist alles nicht mehr da und das schafft so diese vielfältigen Familienwirklichkeiten, die auch wieder Unsicherheit erzeugen können. Und die letzte neue sozialisatorische Qualität ist Fitness als Bewältigungsmuster. Ja, da haben wir statt Arbeit ist Leben, wie es in der ersten Moderne noch war, haben wir jetzt Gesundheit ist Leben. In der zweiten Moderne sind wir damit angekommen. Ich denke, das kennen wir alle ganz gut, diese Werbung überall, Fitness-Tracking und so Fitness auch als Statussymbol, vor allen Dingen so in dieser Hipster-Bewegung finde ich das auch ganz, ganz stark vertreten. Also ich habe noch nie so viele Leute joggen sehen wie in den letzten Jahren. Und ja, das ist so dieser Fitness, ja, Fitness-Fetisch könnte man schon fast nennen. Und dass das Körperbewusstsein und nicht nur das, sondern auch die Körperinszenierung als Möglichkeit der Selbstorganisation, der biografischen Erfüllung und der sozialen Verortung gegeben. Ja, soziale Verortung, klar, das ist das mit diesem Status. Die biografische Erfüllung auch. Ja, wenn ich gesund bin, dann habe ich mein Leben irgendwie im Griff und dann mache ich alles richtig. Und das ist auch für die Zukunft, mache ich dann alles richtig. Und dann bin ich im Alter fitter und kann länger irgendwie was tun und länger ein sogenannter wichtiger Teil für die Gesellschaft sein. Und wir haben damit diese diffuse Ideologie der Leistungsbereitschaft. Die hat sich jetzt von der Arbeit so ein bisschen weiterentwickelt in das Private, in die Gesundheit, dass wir da Leistung erbringen müssen, dass wir nach unserer 8-Stunden-Schicht im Altenpflegeheim noch eine Stunde joggen gehen oder noch mal eine Dreiviertelstunde ins Fitnessstudio und dass wir das von uns selber schon erwarten und dadurch auch langsam so ein gesellschaftlicher Erwartungsdruck immer stärker wird, dass man sich genau so verhält. Ja, genau, wie gesagt, in aller Kürze. Und das waren jetzt die neuen sozialisatorischen Qualitäten. Die muss man ja jetzt nicht alle auf dem Schirm haben. Es ist ja wichtig, dass man weiß, wie sich das auswirkt letztendlich. Das ist ja das Wichtige. Also die nochmal richtig zu durchdenken, lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir männliche und weibliche Bewältigungsmuster im Erwachsenenalter. Ja. Das kann man einmal teilen in männlich und weiblich natürlich. Wir hatten es ja auch gerade, weicht das auch immer mehr ein bisschen auf. Aber gerade die Menschen, die jetzt im Erwachsenenalter sind, die sind ja schon noch auch davon geprägt. Und wir werden auch noch einige Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte davon geprägt werden, von diesen Bewältigungsmustern. Dann kann man sagen, bei Frauen ist es eher so ein Schuldkomplex, könnte man ihn nennen. Das ist nach innen gerichtetes Bewältigungsverhalten, die Verortung der Probleme innerhalb von Beziehungen und bei sich selbst und dadurch der Verlust der Eigenständigkeit in Konflikten. Also dass Frauen viel eher durch ihre Sozialisation auch angehalten werden, die Probleme bei sich zu suchen und nicht bei anderen. Denn dieses nach innen gerichtete Bewältigungsmodell gehört ja zum Frauenbild dazu. Häufig ist dann die Verzögerung der aggressiven Selbstbehauptung sozusagen bis hin zum Ausrasten dann gegeben. Also dadurch, dass also nicht so externalisiert wird, dieses Bewältigungsverhalten, staut sich das im Inneren natürlich auch immer mehr an und will auch irgendwann raus. Die größere Verfügbarkeit von Bewältigungsmustern ist dabei trotzdem gegeben, die dann zur Aufrechterhaltung der Identität auch bei sozialer Desintegration stattfinden kann. Also dieses Bewältigungsmuster, weil es halt so nach innen geht, geht halt auch ja, bei sozialer Desintegration, also wenn auch alleine sozusagen. Na, ich kann alleine ein nach innen gerichtetes Bewältigungsverhalten zeigen. Was halt beim externalisierten Bewältigungsverhalten, wie wir es gleich dann bei den Männern sehen werden, dann schwieriger ist. Genau, denn bei den Männern kann man von einer Stummheit sprechen. Ja, da fällt mir wieder ganz stark Böhnisch ein, die Hilflosigkeit als Tabu. Die kann ja auch als soziale Impotenz bezeichnet werden. Finde ich hervorragend, den Begriff. Ich finde, der bringt es einfach so auf den Punkt. Ja, diese Nichtmöglichkeit der Verbalisierung von Hilflosigkeit ist ja bei Böhne schon im Jugendalter oder auch im Kindesalter, kann dann so zu desintegrativem Verhalten führen. Und dadurch, dass halt dieses zum Beispiel Sprechen über Probleme, dieses Fragen nach Hilfe einfach im Männlichkeitsbild so nicht vorkommt, haben wir dann diese Externalisierung, also die Außenorientierung und der mangelnde Selbstbezug. Und dadurch größere Unsicherheit bei sozialer Desintegration, weil externalisieren kann ich nur jemandem gegenüber sozusagen. Die antisoziale Projektion eigener Hilflosigkeit auf Schwächere kann dann eine Folge davon sein, aber trotzdem mehr soziale Aufmerksamkeit für die zum Teil destruktiven Bewältigungsmuster. Also, wir haben diese Projektion auf Schwächere, ne, dieses gegen etwas sein, immer ein Feindbild haben, das ist ganz stark männlich geprägt. Und die soziale Aufmerksamkeit auf destruktive Bewältigungsmuster, kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht so viel mit anfangen. Ich würde es jetzt einmal sehen, die destruktiven Bewältigungsmuster der Rolle des Mannes sozusagen, dass das ja dadurch, dass es externalisiert nach außen ist, ist es auch sehr destruktiv und zerstört beispielsweise ein multikulturelles oder transkulturelles Miteinanderleben. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Daraus resultiert die sogenannte Bewältigungsfalle. In kritischen Lebenssituationen werden die biografischen Bewältigungsmuster deutlich. Ja, also das, was wir jetzt gerade hatten, dieser Schuldkomplex bei Frauen, diese Stummheit bei Männern, wird vor allen Dingen in Krisen deutlich. Die doppelte Herausforderung durch das kritische Lebensproblem einerseits und das dabei ins Wanken geratende Mann- bzw. Frausein andererseits ist ein großes Problem. Warum gerät das ins Wanken? Na, dadurch, dass wir zum Beispiel irgendwann als Mann, ich mache es mal auf der Männerseite als Beispiel, irgendwann nicht mehr damit zurande kommen, unsere Probleme immer zu externalisieren, immer die Schuld im Außen zu suchen. Also man macht ja möglicherweise irgendwann die Erfahrung, dass das nicht so viel bringt und nicht wirklich eine Veränderung bedeutet und auch den eigenen Lebensweg nicht gerade einfacher macht. Und da das ja aber zum Mannsein dazugehört, kann diese Erkenntnis bewirken, dass das dann so ins Wanken gerät. Und dann haben wir nicht nur dieses kritische Lebensproblem auf der einen Seite, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung nach einem militärischen Einsatz beispielsweise als Soldat, was ja so ein ganz starkes Männerbild ist, dieser Kämpfer. Und dann aber dieses Nicht-Anerkennen, die eigene Schwäche, nicht nach Hilfe fragen oder suchen, das funktioniert dann nicht mehr. Und das ist so eine ganz starke Belastung von mehreren Seiten. Diese geschlechtstypischen Bewältigungsmuster sind aber keine Naturgegebenheit. Das ist ganz wichtig, ne? Das ist uns sicherlich auch allen klar. Sondern dass das Ausdruck der Sozialisation ist. Wir alle kennen Sozialisationstheorien. Die Jungen und Mädchen dann Alternativen verwehrt. Jungen und Mädchen ist jetzt hier genannt, weil das ja schon im sehr frühen Alter stattfindet. Und dadurch, dass Frauen dann eher verwehrt wird, externalisiertes Verhalten zu zeigen, Jungen eher verwehrt wird, nach innen gerichtetes Bewältigungsverhalten zu zeigen, könnte man sagen, dass man, wenn man hier in einem starken Rollen- oder Geschlechtsrollenbild gefangen ist, dass man nur die Hälfte der Bewältigung zur Verfügung hat. Und ein Beispiel und ein ganz, ganz starker Punkt, wo man das gut dran sieht, ist der Umgang mit Arbeitslosigkeit. Wir haben dann eine größere Hilflosigkeit bei Männern wegen der fehlenden Verfügbarkeit familialer Ersatzrollen. Also der Verlust der Arbeit wird dann als Verlust der Männlichkeit empfunden. Denn Männlichkeit definiert sich in der Familie ja eigentlich nur darüber, dass man Ernährer ist und dass man bestimmt, wo es lang geht sozusagen. Und wenn diese Ernährerrolle wegfällt, dann fällt dieser Aspekt der Männlichkeitsrolle weg. Und das ist doch ein sehr krasser Bruch mit der eigenen Identität. Dadurch kann aber genau das Gegenteil passieren. Nicht, dass diese Männlichkeitsrolle aufweicht, sondern dass sich dieses traditionell maskuline Muster noch verstärkt. Und zwar als Ausdruck der Abspaltung von Hilflosigkeit. Ne? Also wieder hier Hashtag Böhnisch sozusagen. Also wie gesagt, wir wiederholen das hier nicht nochmal alles. Das setze ich jetzt als gewusst voraus, dass man weiß, wie die Lebensbewältigung von Böhnisch oder wie die Theorie da ist und wie das anzuwenden ist. Bei Frauen ist es anders. Da haben wir eine höhere Akzeptanz arbeitsloser Frauen. Da birgt es aber ein ganz anderes Problem. Und zwar, dass dadurch die Gefahr besteht, eine Entwertung der Qualifikation von Frauen zu sehen. Also, dass man sagt, ja, Frauen haben höhere Akzeptanz, arbeitslos zu sein, weil ihre Arbeit eh nicht so viel wert ist. Da sie ja eher Haushalt und Kinderbetreuung und Erziehung zum Gegenstand ihrer Tätigkeiten haben und weniger so auf diesem sogenannten ersten Arbeitsmarkt agieren. Und außerdem ist eine Verdrängung in prekäre Teilzeitarbeitsplätze durch den geschlechtlich segregierten Arbeitsmarkt gegeben. Ja, also so gerade Teilzeitarbeit ist ein Modell, was ganz viel von Frauen bedient wird. Oder auch so ganz prekäre Berufe, wie zum Beispiel in der Altenpflege, die dann eher von Frauen, oder was heißt eher, ja fast ausschließlich von Frauen verübt wird. Das sind halt dann diese helfenden Tätigkeiten, diese Fürsorgetätigkeiten, was dann wieder mit dem Frauenbild zusammenhängt und wo dann die Bezahlung auch deutlich geringer ist als in sogenannten maskulinen Berufen, würde ich sie jetzt mal einfach nennen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt haben wir noch einen Punkt, und zwar den Rückzug in Reservate. Ja, was bedeutet das jetzt? Dazu haben wir ein Zitat von Norbert Elias. In Bezug auf die eigene Gruppenidentität und im weiteren Sinne den eigenen sozialen Habitus haben Menschen keine freie Wahl. Man kann sie nicht einfach auswechseln wie Kleider. Das ist die wichtige Grundannahme. Also wir haben eine Gruppenidentität, wir haben einen sozialen Habitus und den haben wir. Die können wir nicht ablegen, die können wir nicht anders wählen, die sind einfach da. Und sozialer Wandel kann dann diese Wir-Zugehörigkeit entwerten. Da wir sind ja aufgewachsen in einer gewissen Gruppenidentität, in einem Habitus, der durch sozialen Wandel sich verändert. Und auf die Menschen, also dass es auf die Menschen wirkt in ihrer Sozialisation, worauf sie sich ausgerichtet haben, als die Sozialisation ganz stark auf sie gewirkt hat bei ihrer Identitätsbildung. Also beispielsweise, dass ich halt genau das habe, dass ich eine Männlichkeitsrolle habe, ja, die zu meiner Identität gehört, weil es gesellschaftlich ganz natürlich war, dass es ein gewisses Männlichkeitsbild gibt und dass man das zu erfüllen hat. Und das habe ich dann natürlich auch getan in meiner Identitätsbildung. Und jetzt kommt aber so ein sozialer Wandel und es wird immer klarer, naja, diese Geschlechterrollen, die sind ja ganz stark konstruiert und die können frei gewählt werden. Wir haben jetzt den Begriff des Gender oder der Gender-Identitäten und auf einmal ist diese Wir-Zugehörigkeit massiv gefährdet. Das macht Unsicherheit, das macht Angst, weil man ja natürlich sich selbst gegenüber nicht zugeben will, dass die eigene Identität auf einem sozialen Konstrukt irgendwie beruht. Und ja, das kann zu so einem ganz krassen Bruch führen. Und die Folge ist dann der Rückzug in diese sogenannten Reservate, in denen die überkommenen Identitäten aufrechterhalten werden können. Also beispielsweise so ein Männerstammtisch, wo man sich über seine Frauen unterhält, beispielsweise in jetzt nicht unbedingt sehr wertschätzender Manier. Oder generell dieses, ja, Frauen sind so und Männer sind so, dass das in solchen Stammtischgesprächen und Praktiken da aufrechterhalten wird. Oder beispielsweise auch in so Parteien wie in die AfD, man sich dann zurückzieht, weil die sehr traditionelle Geschlechterbilder auch leben und man dort sein eigenes Reservat finden kann. Also quasi dieses nicht mit der Entwicklung, nicht mit den sozialen Wandeln mitgehen, sondern möglichst in dem verhaften, wie man selbst aufgewachsen ist. Oder wir hatten da auch ein Seminar zu, wo wir das alles nochmal sehr vertieft haben und ja, noch so ein paar Beispiele, zum Beispiel bei älteren Männern, Autofahren, ganz wichtig, ne? Der Mann, der fährt das Auto und das dann irgendwann sein zu lassen, weil man vielleicht auch einfach die körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten nicht mehr hat, um sicher dieses Fahrzeug bedienen zu können, ist dann ganz schwierig, weil dieses Fahrzeug ja selber auch ein Reservat darstellen kann, indem man die eigene Selbstwirksamkeit als Mann noch weiter leben kann. Ja, lauter solche Geschichten können das dann sein, diese Reservate. Genau, und damit sind wir jetzt durchs Erwachsenenalter. Und ja, es war doch diesmal ein bisschen mehr und vielleicht auch ein bisschen intensiver, würde ich sagen. Und wie immer hoffe ich, dass ihr so viel wie möglich mitnehmen konntet, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ich euch nicht einfach nur ein Ohr abgekaut habe, hier jetzt fast eine Stunde lang. Und sonst habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Wenn Sie nachts im Bett liegen, nachts um 3 und Sie haben Angst, dann reicht ein minimales Knarzen irgendwo im Haus und Sie sind also im Terror. Wir könnten uns entscheiden, erwachsen zu werden. Wir leben in einer Kinderkultur. Schauen Sie, der Mensch wird geboren und kommt da also physisch in diese Welt hinein. Eigentlich müsste zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel in der Pubertät, eine zweite, eine soziale Geburt stattfinden, wo wir erwachsen werden. Wir haben nichts mehr dergleichen. Und er sagt, die Märchen und Legenden, wo man ausgeht, den Drachen zu töten, das ist eine Symbolik für dieses Ausziehen aus dem behüteten Königreich, Elternhaus und so weiter, auf eigenen Füßen stehen, mit Gefahren alleine fertig zu werden, ohne nach jemandem zu rufen, der hilft. Das könnte ein Lebensziel sein. Ich will meine Anlagen, Talente stärken, optimal ausbauen und ich will den Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch helfen, das zu tun, so sie das wollen. Wir wollen ja niemanden zwingen dazu.